So, viel Freude euch. Der erste Korintherbrief. Bevor wir uns mit dem Inhalt beschäftigen, wollen wir uns einmal kurz vergegenwärtigen, wann dieser Brief geschrieben wurde, an wen er ging, die sogenannten Einleitungsfragen. Und manchmal hilft das schon, manches auch vom Inhalt besser einordnen zu können, besser zu verstehen. Also der Korintherbrief, der ist geschrieben von Paulus. Sagt er gleich im ersten Vers, im ersten Kapitel, Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder. Sosthenes, er kommt in Apostelgeschichte 18 vor. In Apostelgeschichte 18 finden wir sowieso den Bericht, wie Paulus überhaupt die Gemeinde in Korinth gegründet hat, wie er dort ankam und dort missioniert hat. Und dort in Apostelgeschichte 18, Vers 17 finden wir auch einen Sosthenes, und vermutlich ist das hier der gleiche, der nämlich auch, er war ein Synagogenvorsteher und er wurde gemeinsam mit Paulus vor dem Prokonsul Gallio von den Juden angeklagt. Aber Gallio sagt, okay, eure theologischen Streitigkeiten interessieren mich nicht, und hat sie einfach freigelassen. Aber offensichtlich schreibt hier Paulus gemeinsam mit Sosthenes, dem Bruder, also dem Glaubensbruder. Und wann hat er es geschrieben? Er hat es im Frühling geschrieben. Das wissen wir daher, dass er ganz am letzten Kapitel schreibt, er in 1. Korinther 16, Vers 8. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Bis Pfingsten oder wörtlich Tag des 50. Also das ist dieser Wochenfest, und was natürlich in Verbindung stand mit dem Passafest, also in dem Frühling war. Wir wissen nicht ganz genau, in welchem Jahr, wahrscheinlich ist es irgendwie 54 oder 55 nach Christus, offensichtlich nach Paulus dreijähriger Tätigkeit in Ephesus. Er hat in Ephesus 3 Jahre lang gedient, wie wir dann in Apostelgeschichte ja auch finden. Und als er mit diesem Dienst fertig war, hat er offensichtlich hier an die Korinther geschrieben. Und wie gesagt, ja, Adressat ist die Gemeinde in Korinth. In Korinth hat Paulus über 1,5 Jahre gearbeitet und auch die Gemeinde gegründet. Wir hatten das letzte Mal über den Römerbrief gesprochen. Die Gemeinde hat er noch nicht besucht gehabt und hat sie auch nicht gegründet. Aber hier die Gemeinde in Korinth, die hat er selbst gegründet. Er hat sie aufgebaut und war dort der Gemeindegründer. Und er schreibt ihnen, Vers 2, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Also, was hier besonders vorkommt, was hier besonders deutlich wird, ist, wie Paulus betont, ihr seid geheiligt worden und ihr seid auch berufen, als Heilige zu wandeln, und ihr habt einen Herrn. Er ist euer und unser Herr, Jesus Christus, den wir anrufen. Nun, es gab einige Besonderheiten, was Korinth angeht. Korinth ist eine Stadt in Griechenland, eine griechische Stadt, die wurde 146 vor Christus von den Römern zerstört, völlig platt gemacht. Aber etwa 100 Jahre später, 44 vor Christus, von Julius Caesar wieder aufgebaut, kurz bevor er ermordet wurde, und als römische Kolonie und als eine strategische Handelsstadt eingesetzt. Und diese Stadt, sie begann sehr zu florieren zur Zeit von diesem ersten Korintherbrief gab es vermutlich an die 700.000 Einwohner in Korinth. Also das ist echt eine Großstadt, ja. Fast so viel wie in Frankfurt. Die haben irgendwas mit 900.000 oder sowas. Also eine echt große Stadt, und zumal gerade für damalige Verhältnisse. Aber diese Bevölkerung, sie war zum größten Teil, waren es befreite Sklaven. Die Römer haben nämlich gesagt, okay, ihr dürft diese Stadt wieder aufbauen und ihr seid frei. Ihr könnt dann dort als Bürger wohnen. Also es gab viele befreite römische Sklaven, die dort diese römische Kolonie in Korinth dann bewohnten. Daneben waren viele Juden. Es gab ganze Bereiche, ganze jüdische Gruppen, die dort lebten und dort auch einen großen Einfluss hatten. Aber natürlich auch einige griechischstämmige Einwohner. Und diese Stadt, sie begann richtig aufzublühen. Die war einfach an der Nähe von einem Hafen. Und deswegen ging dort sehr, sehr viel ab, wenn man so will. Also es gab einfach viel Handel dort, es gab viele Geschäfte, viele Leute, ganz viele verschiedene Kulturen, sie kamen dort zusammen. Und deswegen ist Korinth so eine Art Markt der Eitelkeiten des Römischen Reiches geworden. Tatsächlich war Korinth bekannt als ein Ort der Sittenlosigkeit und der Ausschweifung. Es gibt einige Ausgrabungen oder einige Schriften, die man gefunden hat. Und da wurde Korinth sprichwörtlich. Dann schrieben die Römer, das war ein korinthisches Gelage, das wir gefeiert haben. Oder, oh, der Rufus ist ein korinthischer Trinker. Und das bedeutet einfach, es war ein exzessives Gelage. Es war richtig, sie haben jemand, der völlig übers Maß gesoffen hat oder sowas. Es gibt sogar ein Verb, das sie aus Korinth gemacht haben. Wir könnten sagen, korinthianisieren. Und das hieß einfach unmoralisch leben oder ausschweifend handeln. Korinth war sprichwörtlich für Sittenlosigkeit, Unmoral. Aber Korinth war auch sehr bekannt für seinen Sport. Vielleicht habt ihr schon mal von den isthmischen Spielen gehört. Das war nach den Olympischen Spielen der populärste Wettkampf oder Sportfestival, das es in der Antike gab. Also hatte einen ähnlichen Ruf wie die Olympischen Spiele, die isthmischen Spiele, und sie fanden direkt ganz in der Nähe von Korinth statt. Vermutlich auch, warum Paulus dann in 1. Korinther 9 auf diese Sportbilder von dem Wettlauf und so weiter eingeht und dem Boxen, weil das den Korinthern total präsent vor Augen war. Und das waren auch Zeiten, wo aus allen möglichen Kulturen und Ländern dann die Leute hinkamen. Manche sagen, dass dieser Zeltbau, was Paulus und zusammen mit Aquila und Priscilla betrieben hat, dass das gerade so wichtig war als während diesen isthmischen Spielen, weil es gab da nicht so viele Hotels, aber viele haben dann einfach in Zelten gewohnt. Und in dieser Zeit war die Stadt voll. Außerdem hatten sie viele Tempel, viele verschiedene Kulte und Götzen. Korinth war besonders bekannt für den Tempel der Aphrodite. Ein Historiker aus dem 1. Jahrhundert, er berichtet von bis zu 1000 Tempelpriesterinnen, die praktisch als Prostituierte arbeiteten. Aber eben auch viele andere für den Jupiter und für alle möglichen verschiedenen Götzen gab es dort eigene Feste, eigene Kultstätten. Es gab dort verschiedene Handwerksgilden oder auch soziale Vereine, die sich getroffen haben. Besonders Redner waren sehr beliebt. Korinth. Sie liebten es, irgendwie Leute zu hören, die besonders gut reden konnten, die rhetorisch sehr, sehr begabt waren. Obwohl es eine griechische Stadt war und sie sehr viel Wert drauf legten, gab es keine besonders hochentwickelte Philosophie in Korinth selbst, aber sie liebten es, die großen Philosophen aus Athen und aus den anderen Gebieten zu hören und wollten sich so ein bisschen in diesen Ruhm auch sonnen. Eventuell hat es etwas damit zu tun, dass sie aus die Großteil der Bevölkerung befreite Sklaven waren, also eigentlich eine ganz untere Schicht, die sich aber gerne mit dem schmückten, was eigentlich zur Oberschicht gehört. Es gab eigene Rednerseele und Kunstschulen, rhetorische Veranstaltungen, wo man hingehen konnte, um dann irgendwelche großen Redner zu hören. Und dabei ging es gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern einfach um diese besonders rhetorisch begabte Form zu sprechen, was die Korinther liebten. Nun, warum schreibt Paulus überhaupt diesen Brief? Es gibt einige Hinweise in diesem Brief, dass er einen mündlichen Bericht bekam. Also er hat die Gemeinde aufgebaut, er hat dort über 1,5 Jahre gedient, dann ist er weitergezogen auf seiner Missionsreise und irgendwann hört er wieder einen Bericht. In 1. Korinther 1, Vers 11 heißt es: Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Also da gab es Leute, die gehörten vielleicht zu so einer Art Hausgemeinde, die sich in dem Haus der Chloe getroffen hat. Und die haben Paulus getroffen und haben gesagt, ach, weißt du, was in Korinth los ist? Und da gibt es Streit. Und sie haben ihm berichtet. Und darauf reagiert er nun in diesem Brief. Und geht auf das ein, was er gehört hat, über den Zustand in Korinth. Außerdem gibt es aber auch, offensichtlich gab es einen Brief aus der Gemeinde in Korinth, wo sie Paulus gefragt haben, hier, wie sollen wir das einordnen? Wir haben hier Fragen. In Kapitel 7, Vers 1 heißt es, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen und so weiter. Also, es gibt hier offensichtlich Fragen, die Gemeinde in Korinth an Paulus gestellt hat, einen Brief, den sie ihm geschickt haben. Und das kommt häufiger vor, dass wie so eine Formel, was aber das betrifft und so weiter. Und dann geht er das auch an. Einige Themen, die leitet er damit ein, was aber das und das betrifft. Und offensichtlich geht er quasi so ein bisschen die Fragen in einem Brief durch. Und gibt hier seine Antworten. Nun, der erste Korintherbrief, er gilt immer so als der praktische Brief. Ja, der Römerbrief ist sozusagen die systematische Theologie, all das, was an Lehre und an Theologie ist. Und 1. Korinther ist einfach ganz lebenspraktisch. Da beschreibt Paulus, wie wir leben sollen. Aber ganz so können wir das nicht unterscheiden, sondern wir müssen auch schauen, es ist mehr als nur, wie man in unterschiedlichen Umständen handeln soll, sondern das, was Paulus macht in diesem Brief, ist, er verknüpft diese Handlungsanweisungen mit einem Verständnis der Theologie. In den verschiedenen Aspekten des Lebens, in den verschiedenen Problemen des Lebens, geht es nicht nur darum, was ist jetzt hier das Richtige zu tun, sondern Paulus versucht, ihnen aufzuzeigen, aufgrund dieser Lehre müssen wir so handeln. Aufgrund dieser Lehre ist es falsch, wie ihr es tut oder dergleichen. Ja? Also hier ist es eine Verknüpfung von Handlung und Verständnis der Lehre. Okay, wir gehen einmal durch, wie dieser Brief aufgebaut ist. Nun, die ersten 9 Verse sind so eine Art Vorwort, ein Gruß und eine Danksagung. Wir werden ganz am Ende das noch kurz darauf eingehen, aber so ein bisschen in dieser typischen antiken Briefformel, er schreibt, wer der Adressat ist, wer der Autor ist und ein bisschen einen ausformulierten Gruß. Und Paulus, er nimmt hier auch eine etwas längere Danksagung mit hinein. Der erste Hauptpunkt geht über die ersten vier Kapitel. Und ich habe es genannt, innere Parteiungen und die Weisheit des Kreuzes. In den ersten beiden Kapiteln legt Paulus dar, wie diese Streitigkeiten, diese Abspaltungen oder Parteiungen innerhalb der Gemeinde, wie töricht das ist. Diese Parteiungen in der Gemeinde, sie gehen zurück auf den Einfluss des Geistes dieser Welt, schreibt Paulus. Das heißt, auf eine weltliche Weisheit. Ich bin ein Anhänger der Lehre von Apollos und ich bin ein Anhänger von der Lehre von Kephas und ich folge Paulus nach und so weiter. Und so gibt es diese Gruppierungen innerhalb der Gemeinde, wo sie sagen, also ich tendiere mehr zu dem und ich lege es so aus wie der. Und Paulus sagt, das ist absolut töricht, was ihr macht. Das ist eine Gesinnung der Welt, zu sagen, oh ja, ich bin hier Anhänger von dem und dem und damit kann ich jetzt mich behaupten gegen eine andere Gruppe. Und er sagt, also diese weltliche Weisheit, die auf ihre Haltungen und Beurteilungen und Verhalten so einen Einfluss nimmt, das ist eine schädliche Wirkung weltlicher Weisheit auf die Gemeindeglieder. Und das heißt, im ersten Korintherbrief geht es gar nicht so groß um besonders umfassende theologische Missverständnisse, sondern die meisten Probleme liegen darin, dass die Leute einfach sich behaupten wollten gegen andere. Dass sie sich über andere stellen wollten und damit auch gesagt haben, also ich gehöre dieser Lehre an, ich gehöre dieser Lehre an und wollten sich damit gegen die anderen abgrenzen. Und Paulus sagt, nee, das ist nicht die Weisheit von Gott. Dass wir suchen, wie können wir stolz und überheblich uns gegen den anderen erheben. Nee, ganz im Gegenteil. 1. Korinther 1, Vers 18 heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wenn wir einfach nur schauen, so wie die sich den Philosophen angeschlossen haben, um gegen die anderen Philosophenschulen zu sagen, oh, wir sind aber besser und wir sind gescheiter und wir gehören zu denen und grenzen uns von denen ab. Und Paulus sagt, oh, diese Weisheit, das ist nicht die von Gott. Das Kreuz ist eine Torheit. Die Leute spotten darüber. Damit kannst du dich nicht hochbrüsten gegen andere. Aber hier zeigt sich, was uns ausmachen sollte. Hier ist Gottes Kraft. Die Streitigkeiten der Korinther zeigen auf, wie sehr sie die Ideale und die Werte der heidnischen Umwelt aufgenommen haben. Und Paulus will diese heidnischen Modelle austauschen, indem er uns die Darstellung von Status, indem es nur um Darstellung von Status und Kraft geht. Aber er tauscht es aus mit dem christlichen Beispiel von der Schwachheit und der scheinbaren Torheit des Kreuzes. Das Kreuz verkörpert die Kraft Gottes, die das blinde und sündige Streben der Menschen auffängt und uns eine neue Sicht gibt. Ja, wir gehören zu Christus. Damit können wir uns nicht hochstellen gegenüber andere, aber hier zeigt sich, wo wirklich eine Kraft besteht. Und in Kapitel 3 und 4 geht es darum, dass er nun zeigt, okay, ihr stellt euch hinter Apollos und hinter Kephas und hinter Paulus und wisst ihr eigentlich, wer dass es nichts als Diener sind? Die Diener Gottes für seine Gemeinde. Das Kreuz ist das Gegenmittel für menschlichen Selbstruhm, der die Gemeinschaft so sehr vergiftet und das so aufspaltet. Der Sieg wird errungen durch die Aufgabe des Lebens, so wie Christus, der sein Leben hingegeben hat. Das, was den Menschen so eine Torheit und so eine scheinbare Schwachheit ist, nicht durch Selbstbehauptung. In 1. Korinther 3, Vers 5, da schreibt Paulus, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Paulus und Apollos sind Diener und Mitarbeiter, aber die Kraft kommt von Gott. Und das müssen wir verstehen als Gemeinde. Nicht auf die Menschen zu schauen und auf die menschliche Kraft, sondern auf die Kraft Gottes. Und wie der Herr die Menschen nach seinem Willen gebraucht. Es geht nicht um Herrschaft, sondern es geht um Auferbauung des Tempels Gottes in dem der Heilige Geist wohnt. 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also er macht hier, gibt hier ein Gegenmittel, die Weisheit des Kreuzes gegen all diese inneren Parteiungen und diesen Menschenruhm, den sie in Korinth so sehr kannten, aus ihrer Umwelt auch, und diesen weltlichen Geist so sehr, dem sie so sehr ausgesetzt waren. Und Paulus sagt, nee, die Weisheit des Kreuzes ist, dass wir schwach werden können, dass wir in den Augen der Welt töricht werden können. Aber wir lassen uns gebrauchen von Gott, der seinen Tempel baut, der seine Gemeinde baut. Das wollen wir tun. Und Paulus und Apollos sind einfach nur Mitarbeiter Gottes, Diener Gottes. Sind keine Helden, sind keine großen Philosophen, sondern die Kraft kommt von Gott. Der zweite Teil, Kapitel 5 und 6, Richten und die Notwendigkeit der Heiligung in Christus. In Kapitel 5 und 6 geht es dreimal um Rechtsstreitigkeiten oder um ein Gericht. In Kapitel 5 um ein notwendiges, aber unterlassenes Gemeindegericht. Hier gab es heftige Unzucht. Jemand hatte ein Verhältnis mit der Frau seines Vaters. Und irgendwie schien das in der Gemeinde kein großes Problem zu sein. Ist ja Privatsache. Und es hatte keine Konsequenzen für den. Und Paulus sagt, es ist notwendig, dass ihr hier handelt. So kann nicht niemand leben, der sich zu Christus bekennt. Es ist notwendig, dass die Gemeinde hier ein Urteil spricht. Paulus sagt, also ich bin schon im Geiste mit dabei und hebe meine Hand. Hier, der muss gerichtet werden, der muss aus der Gemeinde ausgestoßen werden. Und ihr müsst ein Urteil sprechen, Vers 4 heißt es, mit der Kraft des Herrn. Die Kraft Gottes ist in der Gemeinde tätig und sie verträgt sich nicht mit jemandem, der einfach offen und stolz in Sünde lebt. Ihr müsst hier ein notwendiges Gemeindegericht abhalten. Nun, was heißt Gemeindegericht? Es heißt Gemeindeausschluss. Hier geht es nicht um Gewalt oder um irgendwie, dass jemand geschädigt wird oder auch nicht, dass jemand ins Gefängnis kommt, sondern dass jemand klar gesagt bekommt, so ein Leben hat in Gemeinde keinen Platz. So können wir dich nicht wie einen Bruder im Herrn behandeln. Paulus sagt, feg den Sauerteig aus. Ja, das Gemeindezucht ist notwendig. Dann finden wir in Kapitel 6, in der ersten Hälfte, beschämende Rechtsstreitigkeiten. Also da, wo die Gemeinde in Korinth eigentlich ein Urteil sprechen muss, das geht nicht, das muss bestraft werden, das haben sie versäumt. Aber da, sie waren ziemlich eifrig, einander vor Gerichte zu ziehen. Ja, sie sind tatsächlich vor das Gericht in Korinth gegangen, vor die korinthischen Richter und haben gesagt, der und der hat mir das genommen, er muss bestraft werden. Und Paulus sagt, Wie könnt ihr euch gegenseitig vor den weltlichen Gerichten anklagen? Wisst ihr nicht, dass wir die Engel richten werden? Und ihr schafft es noch nicht einmal, irgendwie ein bisschen Gerechtigkeit in eurer eigenen Mitte herzustellen? Dass ihr zu denen lauft, die nicht die Weisheit Gottes haben und von denen beurteilt werden müsst? Von denen gesagt bekommen müsst, was Gerechtigkeit ausmacht? Wie ihr zum Frieden kommen könnt? Wie ist das möglich? Ihr könnt nicht einander für Frieden und Gerechtigkeit sorgen? Dabei habt ihr so eine hohe Berufung? Und mehr noch, wieso lasst ihr euch eigentlich nicht lieber übervorteilen? Wieso lasst ihr euch nicht lieber berauben, als dass ihr den Bruder vor Gericht zieht? Wisst ihr nicht, dass Christus euch viel mehr vergeben hat? Wie könnt ihr nun so stolz sein und das, was euch angetan wird, einfach so wichtig nehmen, dass ihr sogar euren Bruder, eure Schwester vor ein weltliches Gericht zieht? Hat Christus euch nicht verändert? Ist die Gnade, die ihr in Christus erfahren habt, hat die keine Wirkung in eurem Leben? Also wir haben einmal ein notwendiges Gemeindegericht, was unterlassen wurde. Und dann haben wir beschämende Gerechtsstreitigkeiten. Also sie richten einander da, wo sie nicht richten sollten. Oder wo sie in einer ganz anderen Weise es ausführen sollten. Und dann finden wir in der zweiten Hälfte in Kapitel 6 unfassbare Fehlurteile. Denn sie sagen, Kapitel 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Vielleicht ist das so etwas, was sie aufgeschrieben haben, die Korinther. Uns ist alles erlaubt, wir sind jetzt ja in Christus. Was wir mit dem Leib machen, das ist doch egal. Die Speise ist für den Leib und der Leib für die Speise. Und Paulus sagt, ja schon, aber Gott wird sowohl diesen als auch jenen zunichte machen. Es ist nicht egal, was ihr mit eurem Leib macht. Und das hatte solche Auswirkungen, dass offensichtlich einige Christen in der Gemeinde in Korinth gesagt haben, also was wir mit unserem Körper tun, hat keinen Einfluss auf unser geistliches Leben. Wichtig ist nur, was wir mit unserem Geist tun. Und deswegen konnten sie einfach zu Prostituierten gehen. Was in Korinth, wie gesagt, ausgelebt wurde. Das war Alltag. Die Männer gingen zu irgendwelchen Kultstätten, wo dort Prostituierte waren. Und sie hatten kein Problem damit. Und Paulus sagt, das ist ein unfassbares Fehlurteil. Nein, das, was ihr mit eurem Leib tut, hat eine Auswirkung auf euren Geist. 1. Korinther 6, Vers 13 und 14. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Es gab manche philosophische Richtungen und auch gnostische Richtungen, die haben gesagt, also irgendwie mit der Leib, der wird irgendwann verfallen und es ist egal, was damit macht. Wir müssen nur den Geist, die Seele befreien. Und Paulus sagt, nee, euer Leib wird auferstehen. Und das, was ihr mit eurem Leib tut, hat eine Auswirkung auf euren Geist. Das ist nicht einfach nur irgendwie eine Hülle, die man abstreifen kann. Nein, ihr werdet auferstehen. Leiblich auferstehen. Und das, was ihr mit eurem Leib tut, es hat eine Auswirkung. Verherrlicht den Herrn mit eurem Leib, schreibt er. Denn durch die Hurerei wird man ein Fleisch mit der Frau. Und Paulus sagt, aber wir sind ein Geist mit dem Herrn. Wir können doch nicht einfach das, was zum Herrn gehört, gebrauchen für irgendwelche sündigen Dinge. Es ist ein beschämendes, ein unfassbares Fehlurteil, was sie hier getan haben. Also Richten und die Notwendigkeit der Heiligung in Christus. Der dritte Hauptteil ist Erkenntnisse und die rechte Freiheit in Christus. Kapitel 7 bis zur Hälfte von Kapitel 11. Hier geht es in Kapitel 7 um Ehe und die Berufung Gottes. Nun, zum einen hatten die Korinther offensichtlich einige in ihren Reihen, die gesagt haben, also wir sind so geistlich, wir haben überhaupt keine sexuellen Beziehungen. Wir heiraten lieber gar nicht. Und diejenigen, die verheiratet sind, die sagen, ah nee, wir wollen auch geistlich sein, also haben wir gar keinen ehelichen Verkehr, so geistig sind wir. Und Paulus, und offensichtlich hat das für einige Sorgen und einige Meinungsverschiedenheiten gesorgt, einige Streitigkeiten. Und deswegen sagte er, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. So ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Stell dich mal vor, da gibt es Leute, die sagen, oh, wir sind viel geistlicher, wenn wir nicht heiraten. Und haben auf der anderen Seite kein Problem, zu irgendwelchen Prostituierten zu gehen. Und Paulus erklärt aber, der Leib ist nicht böse. Und verheiratet zu sein ist nicht schlecht oder ungeistlich oder es ist keine Sünde. Aber da, wo Leute verheiratet sind, ja, zur Ehe gehört Gemeinschaft als Geist und Leib, entzieht einander nicht. Ja, wir gehören mit dem Leib und der Seele einander, wenn wir geheiratet haben. Dann geht er auf Ehescheidung. Wenn hier jemand sich bekehrt und der Partner bleibt ungläubig und sagt, nee, mit so einem will ich überhaupt nicht zusammenleben und haut ab. Nun, zum einen sollte ein Wunsch nach Versöhnung da sein. Ein Wunsch, den Partner zu gewinnen. Aber man kann ihn auch nicht zwingen zu bleiben. Paulus geht hier mit dieser Frage von Ehescheidung ein. Und dann geht er auf Ehelosigkeit ein. Und er sagt, das kann ein großer Gewinn sein, wenn man nicht verheiratet ist. Man kann die Zeit und die Kraft anders nutzen. Man kann anders dem Herrn dienen. Und Paulus sagt, so mache ich es. Und ich wünschte, es gäbe viele von euch, die das auch so annehmen können. Aber er sagt, es ist nicht der einzige Weg. Es ist nicht der eine geistliche Weg. Wichtig ist die Berufung von Gott. Und zwar die Berufung, dass wir Gemeinschaft haben sollen mit Gott. Ob wir verheiratet sind oder ob wir unverheiratet sind, nichts soll uns ablenken davon, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Er hat uns berufen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und sowohl die Ehe als auch die Ehelosigkeit kann uns von der Gemeinschaft mit Gott abziehen. Und Paulus sagt also, es gibt hier nicht nur den einen Weg, den ihr gehen müsst, aber das eine sage ich euch. Lasst euch nicht ablenken von dem Herrn. Und ja, es gibt eine Freiheit für so manche Entscheidungen, was richtig ist, was gut ist. In 1. Korinther 7, Vers 29 bis 32 schreibt er, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die Welt Nutzenden, als benutzen sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Also die Aussage ist, diese Welt vergeht. Dieses Leben ist nicht das Endziel von allem. Habt Acht, dass ihr Gemeinschaft habt mit dem Herrn und dass ihr diese Zeit gebraucht, wie auch immer der Herr euch berufen hat. Aber habt diesen Fokus. Und dann in Kapitel 8 bis zur Hälfte von Kapitel 11 geht es um Erkenntnis, Freiheit und die Herrschaft Gottes. Kapitel 8, die Freiheit bezüglich Essen. 1. Korinther 8, Vers 8 und 9, Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott, weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit dem Schwachen zum Anstoß wird. Kennt diese Geschichte mit dem Götzenopferfleisch und sie wussten nicht, dürfen wir davon essen oder dürfen wir nicht. Und dann gab es Streitigkeiten, oh, wir sind viel geistlicher, wir essen das nicht. Und die anderen sagen, ach, ihr habt doch gar keine Ahnung, Gott ist einer, es gibt keine Götzen, wer wirklich geistig ist, der kann das einfach essen. Und Paulus sagt, hier ist eine Freiheit, aber schaut auf das, worum es wirklich geht. Wir wollen nicht dem anderen zum Anstoß werden. Kapitel 9 geht es um die Freiheit bezüglich Geld. Gab scheinbar auch Streitigkeiten, oh, müssen die Prediger eigentlich bezahlt werden? Die predigen, sollen wir denen eigentlich was abgeben? Sollen wir denen Geld geben? Sollen wir denen Spenden geben? Und Paulus erklärt nun, ja, das solltet ihr tun. Der predigt, er soll auch vom Evangelium leben können. Und gleichzeitig sagt Paulus, also ich nehme nichts von euch. Ich möchte überhaupt nicht, dass ihr das als Vorwand gebraucht, um irgendwas zu, um das irgendwie zu einem Geschäft zu machen oder dergleichen. Aber er zeigt, ich möchte Gott dienen. Und eigentlich gebührt es sich für einen Diener Gottes, dass er auch die Anerkennung bekommt und die finanzielle Zuwendung. Also hier ist nicht einfach eine Freiheit, was das Geld angeht, sondern aber es geht eher darum, wie kann ich dienen mit dem, was Gott mir gegeben hat, mit den Freiheiten, die ich habe. Es sollte nicht nur darum gehen, oh ja, wie kann ich meine größte Freiheit haben, sondern wie kann ich mit der Freiheit, die ich habe, Gott wohlgefällig dienen. Darum schreibt er in 1. Korinther 9, Vers 19, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Hier ist eine ganz andere Ausrichtung. Es geht nicht nur um Freiheit, sondern wozu hat Gott uns befreit? Wie können wir die Freiheit, die wir haben, nutzen? Kapitel 10, Freiheit und Götzendienst. Paulus sagt, ja, es gibt keine Götzen, aber wer sich in einen Götzenopfertempel setzt, er hat Gemeinschaft mit Dämonen. Reizt Gott nicht zur Eifersucht? Ja, hier, wir haben nicht einfach die Freiheit, götzendienerischen Praktiken und Handlungen nachzugehen. Und Kapitel 11, die erste Hälfte, Freiheit von sozialen Ordnungen. Das bekannte, der bekannte Abschnitt über den Schleier der Frau. Und offensichtlich gab es in Korinth Frauen, die zum Glauben gekommen sind und die gesagt haben, ich bin frei von diesen sozialen Ordnungen, die in der griechischen Welt herrschten. In der Gemeinde Jesu ist weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier. Jetzt kann ich dieses Zeichen der Unterordnung der Frau abnehmen. In der Gemeinde gilt das nicht. In der Gemeinde gelten diese sozialen oder politischen oder diese verschiedenen Dinge, die zum Leben gehören. Hier gilt das alles nicht. Und sie haben sie abgenommen. Paulus sagt, nein, es stimmt zwar, dass wir alle eins sind vor dem Herrn, aber das Christentum darf nicht zu einer Sozialrevolution missbraucht werden. Und gerade das, was sogar von der Schöpfung her bestätigt wird, dass es gilt, dass wir hier uns an die Ordnungen von Sittlichkeit und so weiter halten. Dann kommen wir zu dem vierten und letzten Hauptteil, Elemente des Gottesdienstes und wahre Anbetung. In Kapitel 11, den zweiten Teil, bis Kapitel 15. In Kapitel 11 finden wir soziale Parteiungen und die Bedeutung des Herrenmahls. Da haben sie das Abendmahl gefeiert. Aber sie haben nicht aufeinander gewartet. Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann ist es nicht zum Besseren, dann ist es nicht zum Segen. Ihr habt überhaupt kein Bewusstsein von der zentralen Bedeutung des Herrenmahls, des Abendmahls. Denn es wurde gefeiert, wie die Festmahle von den Korinthern, wo sie sich gesetzt haben nach Rangordnung in der Gesellschaft. Und diejenigen, die reich waren, die nicht arbeiten mussten, die waren den ganzen Tag da und hatten dann ihre großen Speisen. Und diejenigen, die arbeiten mussten, die vielleicht niedrig gestellt waren, die Sklaven, die konnten nur noch abends ein bisschen kurz mit dabei sein, aber sie waren weit entfernt. Man hat nicht aufeinander gewartet, da war keine Form von Einheit. Und man war nur auf Status bedacht. Es gibt ganz faszinierende Berichte von Korinth und von solchen Banketten. Was sie gemacht haben, ist, das, was eigentlich zum Gottesdienst gehört, das Abendmahl, das haben sie verwandelt wie so ein weltliches Bankett, nur um darzustellen, wer hat das meiste Ansehen, wer ist am höchsten gestellt. Und damit haben sie dieses Element des Gottesdienstes verkehrt. Und haben nicht verstanden, dass es im Abendmahl gerade um die Einheit geht. Um die Darstellung der Einheit der Gemeinde, der gemeinsamen Liebe, des gemeinsamen Anteilhabens an Christus und an seiner Gnade. Dann finden wir in Kapitel 12 bis 14 die Verschiedenheit der Gaben und die Einheit des Leibes. Nun, Gott gibt durch seinen Geist Gaben, damit er angebetet wird in der Gemeinde. Damit Gottesdienst gefeiert werden kann, damit Gemeinde gemeinsam leben kann. Und es kommt alles vom Geist Gottes. Nicht die, die am meisten Geld haben oder die, die am meisten Zeit haben, haben die größten und wirksamsten Gaben. Nicht die, die am gelehrtesten und gescheitesten sind, haben die größten Gaben. Aber in Korinth, da haben sie gesagt, ah, wer die Gabe der Sprachenrede hat und oh, wer die Gabe der Prophetie hat, der gilt richtig was. Oh, guck mal, der hat nur so eine kleine Gabe. Das ist doch nichts. Schaut mal hier, ich habe die Gabe der Prophetie. Sie haben die Gaben, die von dem Geist Gottes gegeben werden, nach seinem freien Willen, zur Auferbauung der Gemeinde. Sie haben sie gebraucht, wiederum, um ihre Parteiungen aufzurichten, um sich gegen den anderen zu behaupten. Und Paulus sagt, diese Elemente der Gottesdienst, das, was euch dienen soll zum Gottesdienst, ihr gebraucht das zu eurer Selbstauferbauung. Dafür ist es nicht gegeben. Sondern alle Gaben, sie haben einen Nutzen. 1. Korinther 14, Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid, zur Erbauung der Gemeinde. Dazu dient es. Und deswegen ist die Liebe so wichtig, wie es in Kapitel 13 so beschrieben wird. All die Gaben, sie kommen nur in Kraft zur Entfaltung. Sie haben nur eine Bedeutung, wenn die Liebe dabei ist, wenn wir dem anderen damit dienen wollen und nicht uns selbst. Und in Kapitel 14 geht er noch mehr auf diese besonderen Gaben der Sprachenrede und Prophetie ein, was für einen Sinn das hat, was für einen Nutzen das hat. Gerade die Sprachenrede war besonders ein Zeichen des Gerichts gegenüber den Juden, dass hier plötzlich die Taten Gottes in Sprachen, in weltlichen Sprachen, in menschlichen Sprachen gesprochen wurde, die eben nicht jüdisch waren. Im ganzen Alten Testament hat Gott nur auf Hebräisch gesprochen. Und nur das Volk Israel konnte das Wort Gottes hören. Und mit dem Exil hat Gott gesagt, ich werde über euch eine Sprache kommen lassen, die ihr nicht versteht. Und die Sprachenrede soll genau das bezeugen. Gott übt ein Gericht aus über sein untreues Volk. Und er lässt sich nun preisen in Sprachen der Völker, die Juden nicht verstanden haben. Aber die Juden, die an Christus glaubten, sie konnten, wie die Apostel, sie konnten selber in Sprachen reden und sie konnten es hören, sie konnten die Auslegung hören und es war ein Zeichen für ungläubige Juden. Und wiederum die Prophetie, es sollte immer zur Auferbauung der Gemeinde dienen und nicht irgendwie, um zu sehen, wen soll ich heiraten oder sowas. Und das Ganze hat eine Notwendigkeit der Ordnung. Manche sagen, das ist quasi das, wie es sein soll, wenn ihr zusammenkommt, jeder hat einen Psalm und jeder hat eine prophetische Rede und so weiter und so fort. Und ich glaube, Paulus sagt, es ist völlig Unordnung, wenn ihr zusammenkommt, jeder will einfach nur sprechen, jeder will nur was beitragen, jeder will nur irgendwas sagen, aber es fehlt die Ordnung. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und so gibt er Mahnungen, dass der Gottesdienst in einer Ordnung, in einer würdigen Ordnung stattfinden soll, so dass tatsächlich die Gemeinde dadurch auferbaut wird und nicht jeder nur sozusagen seine Aufmerksamkeit bekommt, die er braucht. Kapitel 15, hier geht es auch um ein Element des Gottesdienstes, und zwar die Predigt des Evangeliums. Das Evangelium und die leibhaftige Auferstehung. Hier in Kapitel 15 lesen wir in den ersten Versen: Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich auch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern und so weiter. Dann heißt es in Vers 12, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Also erzählt hier die Kernpunkte des Evangeliums auf und er zählt die Zeugen der Auferstehung, der leibhaftigen Auferstehung auf. Und offensichtlich gab es dann aber einige, die in der Gemeinde Korinth gesagt haben, ach, es geht nicht um die leibhaftige Auferstehung, sondern es geht nur um eine geistliche Auferstehung. Und die ist schon geschehen. Und Paulus sagt in Vers 13, wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Also es wird das Evangelium verkündet in der Gemeinde, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist von den Toten. Aber das, was gelebt wird und das, was darüber hinaus gelehrt wird, es gebe keine Auferstehung der Toten, es macht die Predigt zunichte. Sie haben überhaupt nicht verstanden, warum die Auferstehung Jesu so wichtig ist und warum es verknüpft ist mit unserer Hoffnung der Auferstehung. Also haben wir hier die Elemente des Gottesdienstes und wahre Anbetung. Und dann im letzten Kapitel endet Paulus mit einem kurzen Hinweis darauf, dass er eine Geldsammlung macht für Jerusalem und bittet, dass auch die Gemeinde in Korinth daran teilnimmt. Er gibt ihnen noch die Reisepläne, was er noch vorhat, und gibt einige Berichte über die Mitarbeiter, die offensichtlich auch den Korinthern bekannt sind. Und dann schließt er mit einem Abschiedssegen. Also hier haben wir so den groben Aufbau des ganzen ersten Korintherbriefes. Und wir stellen uns noch zwei Fragen bei den neutestamentlichen Büchern. Zum einen, was lehrt dieser Brief besonders über Christus? Was lehrt dieser Brief über Jesus? Und das, was in 1. Korinther am deutlichsten hervortritt, ist die Verbindung von Jesus mit der Gemeinde. Das war das große Defizit in der Erkenntnis der Korinther. Paulus sagt, da sind Spaltungen unter euch. Und dann schreibt er in 1. Korinther 1, Vers 13, ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Merkt ihr nicht, dass die Art und Weise, wie ihr als Gemeinde zusammen seid, dass es etwas aussagt über euren Glauben an Christus? Und dass euer Mangel an Verständnis, wie Christus mit der Gemeinde verbunden ist, gerade zu solchen Streitigkeiten und Spaltungen unter euch führt. In 1. Korinther 12, Vers 27 heißt es, ihr aber seid Christi Leib, einzeln genommen Glieder. Sie sollten einander wertschätzen, Gott hat einem jeden besondere Gaben gegeben und wir brauchen einander, wir sind miteinander verbunden. Und Paulus, er gebraucht dieses wunderbare Bild. Wir sind der Leib Christi. So sehr ist Christus mit uns verbunden, als wäre er das Haupt und wir sein Leib. Und wenn wir nun schlecht reden oder andere verachten, die zu Christi Leib gehören, was sagt das über unser Verständnis von Christus aus? Unsere Wertschätzung, unsere Liebe zu Christus. Christus ist das Haupt der Gemeinde, die Gemeinde ist sein Leib und er ist mit ihr verbunden. Und diese Verbindung mit Christus und untereinander soll in der Gemeinde dargestellt werden und soll gelebt werden und soll bestätigt werden. Aber diese weltliche Weisheit, mit der wir uns immer über den anderen erheben wollen, mit der wir alle Aufmerksamkeit auf uns ziehen wollen, in der wir den anderen schlecht machen, diese weltliche Weisheit, diese weltliche Betrachtungsweise, sie verachtet diese Einheit. Parteiungen entehren sie, Unzucht zerstört sie, Götzendienst verunreinigt sie, Unordnung entweiht sie, falsche Lehre leugnet sie. Der ganze Korintherbrief, er geht im Grunde darum, wie all diese Dinge genau das zerstören, was so wichtig ist, die Einheit von Christus mit seiner Gemeinde. Darum diese Warnung, die wir vorhin gelesen haben, wer den Tempel des Herrn vernichtet, den wird Gott verderben. So ernst ist es. So ernst ist es, Paulus. Wie ihr mit der Gemeinde Jesu umgeht, Jesus ist so eng mit seiner Gemeinde verbunden, dass er das richten wird. Also eines der wichtigsten Lehren über Christus ist, Christus hat sich mit seiner Gemeinde verbunden. Es ist so eng wie das Haupt zum Leib. Und da, wo wir der Gemeinde wehtun, da, wo wir die Gemeinde verachten, da verachten wir Christus selbst. Und dann finden wir in 1. Korinther aber auch einige Analogien oder Vergleiche. In 1. Korinther 3, Vers 11, wir haben es heute Morgen in der Schriftlesung gelesen, da wird Jesus mit der Grundlage, mit dem Fundament verglichen. Jesus und nicht menschliche Lehren oder Personen sind das Fundament der Gemeinde. Nicht das, was Apollos lehrt, nicht das, was Paulus lehrt, sondern Christus ist der Grund. Einen anderen Grund kann niemand legen, als außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Und alle, Apollos und Paulus und jeder Gläubigen, sie bauen auf dieser Grundlage. Also Jesus ist die Grundlage von allem, was wir geistig aufbauen. Er allein ist die Grundlage. Und wir haben nichts, was vor dem Gericht Gottes bestehen kann, was nicht auf Christus aufgebaut ist. Wir haben keine eigenen Verdienste, sondern die Materialien, mit denen wir bauen, müssen auf Christus gebaut sein, auf dem, was er getan hat. Dann finden wir in 1. Korinther 5, Vers 7, dass Christus mit dem Passahlamm verglichen wird. Jesus ist das Passahlamm, durch seinen Tod haben wir Leben. So wie das Passahlamm im Alten Testament das Blut an die Türpfosten gestrichen wird, so ist auch Jesus unser Passahlamm, sodass das Gericht und der Todesengel an uns vorübergeht. Und demzufolge sollen wir aber auch den alten Sauerteig ausfegen, so wie das Volk Israel in dieser Zeit als Zeichen, wir wollen jetzt aufbrechen, wir wollen nicht einfach verweilen, sollten sie all den Sauerteig rausnehmen, haben keine Zeit, den Teig gehen zu lassen. Und so ist es hier ein Aufruf zur Heiligung. Wer mit Christus verbunden ist, wer Christus das Passahlamm hat, das zeigt sich in seinem Leben. Er fegt den alten Sauerteig, er fegt die alten weltliche Gesinnung und die Sünde aus dem Leben heraus. Dann wird Christus verglichen mit einem geistlichen Felsen, Kapitel 10, Vers 4. Der Fels aber ist Christus. Also Paulus vergleicht diesen Felsen, auf den Mose geschlagen hat in der Wüste, wo plötzlich Wasser rauskam, sodass sie alle Wasser trinken konnten. Er vergleicht Jesus mit diesem Fels. Jesus ist die Quelle wahren und lebendigen Wassers. Bei ihm, selbst in der Wüste dieses Lebens, bei ihm finden wir wahre Erquickung. Bei ihm haben wir Leben. Und dann gibt es noch keine Analogie, sondern eine Typologie im eigentlichen Sinne. In Kapitel 15, da heißt es, dass Jesus der zweite und letzte Adam ist. Das, was Adam, der Stellvertreter der Menschheit, verloren hat, das hat Christus gewonnen. Der Tod ist durch Adam gekommen, aber Gnade, eine lebendig machende Seele finden wir in Christus. Er ist der, der uns lebendig macht. Und eine letzte Lehre noch über Christus, die auch besonders schön ist. Christus herrscht gegenwärtig. In 1. Korinther 15, Vers 25 bis 27 heißt es, denn er, Jesus, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Jesus ist König, jetzt. Nicht erst, wenn er wiederkommt, dass er sein Königtum annimmt. Jesus herrscht jetzt. Und er muss herrschen, bis auch alle Feinde zum Schemel seiner Füße werden. Wunderbare, hoffnungsvolle Lehre, dass Jesus jetzt herrscht, dass er jetzt regiert. Und dann ein zweites Thema, was wir noch uns fragen, was sagt dieses Buch speziell über die Lehre, über die Rettung? Und hier finden wir zum einen, dass die Rettung ganz von Gott und ganz in Christus ist. 1. Korinther 1, Vers 30. Aus ihm aber, also aus Gott, kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Also, übersetzt, es ist nicht euer Verdienst. Es kommt von Gott, dass ihr in Christus hineinversetzt worden seid, dass Christus euer Stellvertreter ist, dass das, was an Christus geschehen ist, euch zukommt. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Die Erlösung, sie kommt, die Rettung, sie kommt von Gott. Und sie ist allein in Christus. Christus hat alles für uns vollbracht. Also gottzentrierte Rettung in Christus allein. Und dann sehen wir etwas über diese Rettung, dass sie gegen das menschliche Verständnis ist. Paulus, er nimmt sich gerade in Korinth vor, wenn er missioniert, wenn er evangelisiert, dann macht er das in Korinth nicht so, wie er in Athen versucht hat. Dass er versucht hat, mit diesen Philosophen und diesem Denkweise wie die Athener das Evangelium zu verkünden, sondern er sagt, nee, bei euch ist die Rhetorik so wichtig und ich glaube, ihr würdet den Inhalt des Evangeliums nicht verstehen. Ja, für euch, die ihr so sehr nach Status und Anerkennung und Macht und Würde strebt, nee, es ist wichtig, dass ihr versteht, worum es im Evangelium geht. Und deswegen nahm ich mir vor, 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Er verkündete Jesus nicht als die vollkommene Weisheit oder als den mächtigsten König, sondern er verkündete die Torheit des Kreuzes. Und er sagt den Korinthern, also wenn ihr das nicht versteht, versteht ihr das Evangelium nicht. Euer größter Götze, er bringt euch von diesem Verständnis weg. Und darum entscheidet sich Paulus für eine Art gegenkulturelle Evangelisation. Und das ist auch wichtig für unser Verständnis vom Evangelium, von der Rettung. Sie ist nicht unvernünftig, aber sie ist in vielen Bereichen ganz entgegen dem menschlichen Denken, dem menschlichen Willen, der menschlichen Vorstellung. Und manchmal müssen wir das gerade betonen, dass wir die Menschen nicht einfach nur einladen mit den Dingen, die sie gerne haben und die sie wertschätzen, sondern ihnen vor Augen stellen, wie das Kreuz Christi, warum das Weisheit ist und warum das Kraft Gottes ist. Ganz entgegen unserem menschlichen Denken. Und dann sehen wir auch, wie die Rettung eine echte Veränderung mit sich bringt. Ja, in 1. Korinther geht es viel darum, dass die Rettung Gottes verbunden ist mit Heiligung. 1. Korinther 6, Vers 11. Er zählt hier einen ganzen Katalog von Sünden auf. Und dann sagt er, und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Und ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr rühmt euch so sehr des Geistes und all der Wirksamkeit des Geistes. Nun führt er euch zur Heiligung. Sprecht nicht davon, dass ihr geistlich seid, wenn in eurem Leben keine Heiligung sichtbar ist. Seid ihr abgewaschen? Seid ihr geheiligt? Zeigt sich die Rechtfertigung in eurem Leben? 1. Korinther 6, Vers 20, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Die Rettung ist ganz aus Gnade, ganz von Gott. Sie ist wirksam in Christus, aber sie bestätigt sich in der Heiligung im Leben. Notwendigerweise. Das, was wir mit unserem Leib tun, ist nicht losgelöst von unserem geistlichen Leben. Und zuletzt, Kapitel 15 ist das ausführlichste Kapitel über die Auferstehung. Und wir lernen, dass die Rettung nicht allein dieses Leben betrifft, sondern wie wichtig es ist, dass wir eine Auferstehungsperspektive haben, wenn wir die Rettung Christi richtig verstehen wollen. Wenn wir verstehen sollen, inwiefern Christus uns frei macht von Sünde, inwiefern er uns wahres Leben gibt, inwiefern er uns Frieden gibt, inwiefern er uns wahre Freude gibt, inwiefern das Leben, das er uns gibt, so ganz anders ist als das, was diese Welt geben kann. Und ohne die Auferstehung sind wir die elendsten von allen. Ja, es gibt Leid und es gibt Schwachheit und wir werden verspottet, wir werden vielleicht für dumm geachtet. Wir verstehen die Lehre der Rettung in Christus nicht, wenn wir nur auf dieses Leben schauen. Es ist wichtig, dass wir lernen, Christus ist auferstanden, leibhaftig auferstanden. Er hat einen Auferstehungsleib bekommen und wir werden auferstehen und in Herrlichkeit mit ihm leben, in Unvergänglichkeit. Und all das Schwache wird abgetan werden. Und Paulus gibt wunderbare Beispiele, wie es eine Verbindung gibt zwischen dem irdischen Leib jetzt und dem, der kommt. Aber doch wird es viel herrlicher sein. Viel herrlicher. Wie ein Samenkorn im Vergleich zu der Pflanze. Da ist eine Verbindung, aber doch etwas weit Größeres, weit Kräftigeres, viel Fruchtbareres. Und so lehrt uns der erste Korintherbrief, die Rettung zu verstehen, die Erlösung zu verstehen im Lichte der Auferstehung. Nun, der Korintherbrief ist ein sehr persönlicher Brief. Paulus, man merkt, er kennt die Korinther. Er hat viel gebetet und viel gearbeitet um die Korinther. In Korinth fühlte er sich so schwach wie vielleicht noch nie. Und er hat auch der Gemeinde seine Schwachheit sehen lassen. Und wir sehen hier Einblicke in die Schwachheit der ersten Gemeinden. Korinth, gegründet von dem großen Apostel Paulus. Und was hatten sie für Probleme? Genau die Probleme, die wir heute haben. Die Gemeinde damals war genauso schwach wie die Gemeinde heute. Und das kann uns betrüben. Und gleichzeitig zeigt es auch, und mit so etwas verbindet sich Christus. Paulus sagt, Christus ist mit euch verbunden, obwohl es so eine schwache Gemeinde war, die so viele Schwächen hatten, wo so vieles noch falsch war, so viel Mangel. Aber wir sehen hier auch, was Paulus für eine Hoffnung hat. Ich lese nochmal die Danksagung ganz am Anfang. 1. Korinther 1, Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Paulus, er sieht hier etwas Gutes in der Gemeinde in Korinth. Bei all den Mängeln, bei all den Streitigkeiten, bei all dem, was er korrigieren musste, bei all diesen unfassbaren Dingen, wo wir sagen, wie kann das sein, wie kann das vorkommen in einer Gemeinde? Solche Sünden. Und Paulus sagt, ich sehe auch vieles Gutes. Ich sehe geistlichen Wachstum in euch. Ich sehe geistlichen Reichtum in euch. Daher habt ihr in keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Der Korintherbrief, er soll uns auch dahin zeigen, nicht nur, was die Korinther alles für Schwachheiten hatten, sondern unsere Hoffnung darauf richten, das, was die Gemeinde in Korinth trotz all ihren Mangel stark machen kann, war die Gnade Christi, die Verbindung mit Christus, die Treue Christi, die Gemeinschaft mit Christus. Und das ist auch das, was uns Hoffnung gibt als Gemeinde, trotz all unserer Schwachheit, trotz all unserer Fehler. Wir wollen sie mit dem Wort Gottes Recht erkennen und der Heiligung nachstreben und richtig beurteilen, aber vertrauen auf Christus, auf seine Kraft, auf die Gemeinschaft mit ihm, in die er uns berufen hat. Dazu helfe uns Gott. Amen.